Ein islamistischer Kommunist regiert ab sofort den Red Apple.
82% der unter 30-jährigen Frauen haben diesen Kommunisten gewählt in New York. Ne?
Dazu fanatischen finden, ne? Antikommunismus begrüßen wir.
Und da haben die Amerikaner, hat Trump ihn jetzt rausgehauen, letztendlich mit offiziell mit einem verborgenen Topf in Amerika.
Die wird auf jeden Fall auseinanderbrechen.
Möglicherweise unser libertärer Superheld, derjenige, der das Papiergeldsystem des Dollars hochhält.
Ja, herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski. Ja, letzte Woche ist leider ausgefallen unser Kameramann, Schrägstrich Beleuchter, Schrägstrich Cutter, Schrägstrich quasi Filmproduzent. Kollege Koll ist krankheitsbedingt ausgefallen. Da hätten wir zwar aufzeichnen können, hätte aber wenig gebracht, weil dieses Video sie dann sowieso nie erreicht hätte. Deswegen sind wir.
Ja, wobei wir hätten vielleicht auch noch so einen Notcut machen können. Dazu kommt jetzt aber die neue Kamera. Ich weiß gar nicht, hättest du die eingestellt bekommen? Ich noch nicht.
Ich glaube, ich auch noch nicht. Also ja, das hätte uns vor mehr oder weniger unlösbare Probleme gestellt. Verzeihung, aber das kommt halt vor. Ne? Wir sind halt alle Menschen auch gelegentlich krankheitsanfällig. Apropos krankheitsanfällig. Sie sehen ja jetzt an dieser neuen scharfen Kamera bestimmt mein rechtes Ohr. Ja, das bietet mir jetzt Anlass, um über dieses Gesundheitssystem mal wieder so richtig abzuhetzen. Sie glauben es nicht. Ja, Sie haben es ja mitgekriegt. Ich war auch ein paar Tage ausgefallen wegen einer Gürtelrose. Die hatte ich im Gesicht oben Mitte und was soll ich dazu sagen? Diese Pflaster, die Sie hier sehen, die decken Nadeln ab. Nadeln, die mir ein Akupunkteur gesetzt hat. Ja, und warum hat er mir die gesetzt? Weil ich unter mehr oder weniger unerträglichen Schmerzen gelitten habe. Beziehungsweise es waren eigentlich weniger Schmerzen. Es war so ein Brennen, so ein Jucken. Also diese, man nennt das Post-Zoster-Neuralgie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Diese Post-Zoster-Neuralgie, die tritt halt immer nach einer Gürtelrose auf. Ist halt eine Nervenkrankheit und diese geschädigten Nerven, die verursachen dann eben, wie gesagt, diese Empfindungen. Also das sind sehr, sehr unangenehme Empfindungen, die mich auch über Wochen, also kaum haben schlafen lassen. Ja, wie gesagt, die Ärzte, die Schulmedizin, die hat mir dann, wie gesagt, so ein paar Medikamente verschrieben, Schmerzmittel, Antiepileptika und so weiter, also gegen diese Symptome. Die haben aber tatsächlich nach 3 Wochen immer noch nichts gebracht. Also ich habe tatsächlich auch hier im Büro gesessen, mir dauernd das Auge gerieben, dauernd gekratzt und gejuckt und so weiter. Ich konnte kaum schlafen. Das kam noch dazu und dann habe ich mir mal gesagt, ja gut, Nerven, ja, wer kennt sich mit Nerven aus? Akupunkteure kennen sich mit Nerven aus, ja, die stechen ja ihre Nadeln in die Nervenbahn, damit dann irgendwie irgendwelche Auswirkungen zu spüren sind und so war das auch. Also ich war bei einer Sitzung, der hat mir die Nadeln erstmal in die Stirn gesetzt und dann, ja, habe ich mich auch angeboten als Versuchskaninchen, weil sowas hat er wohl noch nicht gehabt, also jemand, der eine Gürtelrose im Gesicht hatte und wovon dann auch noch 2 Nervenbahnen betroffen gewesen sind, also das ist wohl der Trigeminusnerv, der durch das Gesicht geht und da waren, wie gesagt, oben und in der Mitte die Nervenbahnen betroffen und dieser Akupunkteur hat mir dann 3 Nadeln in die Ohren gesetzt. So, und was soll ich sagen? Nach 2 Tagen war der Spuk mehr oder weniger vorbei. Oder was heißt vorbei? Also es war auf einmal erträglich. Ich konnte wieder schlafen. Und jetzt der Witz bei der Sache, ich darf diese Akupunkturbehandlung selbst bezahlen, weil ich glaube, die Krankenkassen, also ich bin gesetzlich krankenversichert, die zahlt halt nur bei Rücken und bei Knie. Alle anderen Schmerzen sollte man ertragen können. Gut, ich meine, die Kosten sind jetzt nicht allzu hoch. Ich glaube, 20 € oder 26 € ne, pro Sitzung. Das war schon lustig. Aber ne, was ich eigentlich sagen wollte, wir haben tatsächlich Methoden.
Das ist ja unglaublich. Du zahlst ja beim Handwerker das Dreifache oder so.
Ja, eigentlich schon. Ja gut, aber es dauert halt auch nicht lange. Ne? Also du bist halt zwei. Also ich lag halt 20 Minuten auf der Pritsche. Das hat 26 € gekostet. Ah, okay. Und die Ohrbehandlung, also das, was ich da habe, das ist jetzt so, das testet er an mir jetzt gerade aus, ob das denn was bringt. Ja, ja, genau. Also die bleiben halt drei Wochen lang drin oder drei oder vier Wochen, ich weiß es gar nicht so genau. Und man merkt halt doch sehr, sehr, sehr deutlich die Effekte, die diese Nadeln erzeugen. So, und das, ich meine, wie gesagt, ich halte das eigentlich immer noch für so eine Art Hokuspokus, aber offenkundig funktioniert das, ja. So, aber ne, was wollte ich sagen? Man gibt halt teuer Geld für Medizin aus. Medizin, die übrigens nicht nebenwirkungsfrei ist. Das kommt noch dazu, während die Nadeln eigentlich wirklich, ja, ohne Nebenwirkungen auskommen, ja, und eben doch nach meinem Empfinden hocheffektiv sind, ja, aber muss man selber bezahlen, genauso wie den Osteopathen oder den Heilpraktiker, auch so Dinge, ja, die gerne selbst gezahlt werden, auch wenn sie denn funktionieren.
Erklär mir jetzt nochmal den Zusammenhang. Windpocken ist die Krankheit und wenn man die gehabt hat, bekommt man eine Gürtelrose?
Windpocken, ich glaube, das ist dasselbe Virus, das man drin hat. Also wenn man die Windpocken gehabt hat, dann hat man auch in Anführungsstrichen gute Chancen, dass man dann im Laufe seines Lebens auch nochmal Herpes bekommt. Also das ist wohl dieses...
Moment, und Herpes ist das dritte. Wieso eigentlich Herpes? Weil Herpes haben doch die meisten Leute einfach so ein Blötsch irgendwo.
Das ist wohl dasselbe Virus, wenn ich das jetzt...
Ja, aber dieser Blötsch sieht ja nicht aus, als ob der an den Nerven klebt, ne? Bei Herpes.
Aber der sieht, also die Auswirkungen sehen schon, also es sieht wohl ähnlich aus. Also das Herpesvirus ist das Zostervirus, ist das, was ich im Gesicht hatte.
Ja, ja, also wie gesagt, bei dir ist das an den Nerven und dieses Herpes ist da mehr so auf der Haut, glaube ich. Ne?
Ja,
Ahnung.
Gut, also ich meine, ich hatte es ja auch auf der Haut. Du siehst ja hier, ich bin jetzt ja, sowas wie so ein, vielleicht sehen Sie das, das ist wie bei Harry Potter. Ich habe jetzt so eine Narbe auf der Stirn und die tut tatsächlich auch noch weh, ne? Wie bei Harry Potter. Ja, also wie gesagt, ich glaube dieses...
Jetzt weiß ich nicht, ob unsere neue gestochen scharfe Kamera nun so von Vorteil oder eher doch vielleicht von Nachteil ist. Wollten die Leute das sehen?
Die Leute werden es jetzt immer sehen.
Ja, gut.
Die Leute werden in mir jetzt immer wieder einen Harry Potter erkennen. Ja, wie gesagt, so viel erstmal dazu. Also es gibt, also ich kann nur jedem empfehlen, der unter den Nachwehen einer Gürtelrose leidet, doch mal einen Akupunkteur aufzusuchen. Und sich diesbezüglich behandeln zu lassen, weil es funktioniert. Fragen Sie mich wie? Ich weiß es nicht. Es funktioniert einfach. Ja.
Jo.
Wir haben aber noch viele andere Themen zu bequatschen.
Schon letzte Woche gehabt.
Schon letzte Woche hatten wir super.
Ich habe eigentlich nie was zu sagen. Seit 3 Jahren habe ich hier nichts zu sagen. Und letzte Woche, ne? Letzte Woche bin ich aufgestanden. Boah, ich habe gedacht, da war diese Wahl in Holland, da muss ich was zu sagen. Dann war irgendwie Milei was, ne? Milei wurde mehr oder weniger ja bestätigt, ne?
Ja.
Und ich hatte ja zuvor auch so ein Video gesehen. Ich denke, boah, da muss er auch mal was zu sagen und so. Ja. Und dann Sascha ist ausgefallen.
Ja, das
ich denke,
passiert.
Ja, okay, komm. Jetzt habe ich alles wieder vergessen, aber egal, können wir versuchen mal aufzuholen.
Was wolltest du denn sagen?
Also ja, ich will deine Reihenfolge nicht durcheinander bringen.
Ich habe tatsächlich Argentinien ganz oben.
Siehst du?
Also hau rein. Also ja gut, was wissen wir? Milei hat ja, was wir beobachtet haben, Milei, so haben es die Medien zumindest kolportiert, Milei hat wohl in den Umfragen nicht ganz so gut ausgesehen. Also die Leute waren dann von dem Ergebnis, das er da eingefahren hat, doch relativ überrascht. Also weil es dann doch eindeutig ein sehr, sehr klarer Sieg für ihn bzw. seine Partei gewesen ist. Also wie war das denn? Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Ja, das war die Hälfte der Abgeordnetenkammer, die da gewählt worden ist und ein Drittel des Senats.
Der zweiten Kammer des Senats, genau.
Genau, so, und das wurde neu besetzt und er hat da wohl 40%, über 40% eingefahren und das haben die Umfragen vorher nicht wiedergegeben, zumal er vorher bei dieser Wahl in Buenos Aires Stadt, die da stattgefunden hat.
Die 2 oder 3 Wochen vorher war.
Richtig, da hat er wohl zwar auch einen gewissen Stimmenzuwachs erfahren, aber nicht so gut, wie es seine Anhänger erhofft haben.
Ja, Stimmenzuwachs, weil es die Partei vorher so gut wie gar nicht gab.
Richtig,
genau. Genau, aber da hat er eigentlich wirklich verloren, allerdings in der Hochburg der Peronisten, der Sozialisten von Argentinien, ne? Und da hat man schon gedacht, oh, ist es jetzt vorbei? Mhm. Und dann war es aber nicht vorbei, weil er hat jetzt diese Wahl, diese entscheidende Wahl tatsächlich gewonnen. Deswegen entscheidend, wenn er nach der Wahl, also es wurde ja nur die Hälfte der Abgeordnetensitze neu bestimmt und ein Drittel, wie du gerade richtig sagst, in der zweiten Kammer. Aber wenn er jetzt nach der Wahl nicht ein Drittel der Sitze insgesamt für seine Partei erobert hätte, hätte er nicht mehr diese Sperrminorität, beziehungsweise umgekehrt, die hätten, glaube ich, alles von ihm blockieren können. Ne?
Richtig.
Weil wenn die blockieren, die können, also die Kammer kann blockieren das, was der Präsident verordnet, was der Präsident beschließt, am Ende nur mit einer Zweidrittelmehrheit. Und wenn er dann ein Drittel hat mit seiner, vor allen Dingen, weil die Koalition nicht mehr besonders fest war, weil es da schon widerstreitende Parteien in seiner eigenen Koalition waren, war das also brenzlig. Damit hätten sie alles von ihm in Zukunft boykottieren können. Und das wurde jetzt verhindert, glaube ich. Ne?
Ja.
Und das eben auch noch mit einem sehr überzeugenden Wahlsieg.
Mhm.
Am Ende mit großer Hilfe der Amerikaner. Ne? Genau, das war das, was ich nochmal ansprechen wollte. Also mit großer Hilfe der Amerikaner, die haben im Prinzip ein Bailout gemacht. Ne? Mhm. Das wurde eigentlich in interessanter Weise in der westlichen Presse so gut wie nie dargestellt. Ja, der amerikanische Steuerzahler hat eigentlich Argentinien jetzt mal eben so rausgehauen. Ne? Weil die Sache ist ja die, es wurde ja auch, Milei wurde ja auch aus dem libertären Lager sehr stark kritisiert. Er hat ja gerade nicht die Zentralbank geschlossen, ne? Und er hat ja gerade nicht, was eigentlich die libertäre Lösung gewesen wäre, gesagt, ja, hier, wenn jemand dem argentinischen Staat Geld leiht, selber schuld, können wir leider nicht mehr bedienen. Wir fangen jetzt von vorne an. Ne? Das wäre eigentlich der libertäre Weg gewesen. Den hat Milei, den ist Milei nicht gegangen von Beginn an. Hat vieles gut gemacht, auch teilweise Steuern gesenkt und so weiter. Aber das hat er interessanterweise nicht gemacht. Und das nicht zu tun, dabei wurde er jetzt final, weil trotz alledem ist der Peso in Schwierigkeiten geraten dann, ne? Trotz Mileys Politik ist er enorm in Schwierigkeiten geraten. Und da haben die Amerikaner, hat Trump ihn jetzt rausgehauen, letztendlich offiziell mit einem verborgenen Topf in Amerika, der irgendwie einmal alle 30 Jahre angerührt wird für Spezialeinsätze, weiß ich nicht, CIA irgendwas.
Ja.
Also dieser ominöse Topf wurde da herangezogen, letztendlich aber natürlich gedeckt vom amerikanischen Steuerzahler, um den Peso zu retten, ne? um vor allen Dingen das Bedienen der argentinischen Staatsschulden zu retten. So, da muss man natürlich immer fragen, cui bono, was läuft da eigentlich gerade? Es geht um sehr, 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 sehr viel Geld. Nämlich die argentinischen Schulden sind sehr hoch. Und das hätte abgeschrieben werden müssen von vorwiegend amerikanischen Geldgebern. George Soros, munkelt man, und viele andere alte Bekannte. Die hätten Geld abschreiben müssen,
ja.
Die aber nun weiter bedient werden, dank des amerikanischen Steuerzahlers, dank des guten Freundes Donald Trump von Javier Milei. Das ist so ein bisschen die zusätzliche Geschichte, die man erzählen kann, oder es ist ein Teil der zusätzlichen Geschichte, die man erzählen kann, weil wir immer ja nur sagen, okay, Milei, libertär, nicht libertär, was macht er gut, was macht er nicht gut. Mhm. Also das spielt natürlich auch eine Rolle, ne? Cui bono eigentlich bei dem ganzen Wahnsinn hier, der passiert, wenn man mal eine Zentralbank rettet, wenn man die eigene Währung rettet, wenn man Schulden bedienen will, weil einer so blöd war, den argentinischen Staat Geld zu geben. Ja, komischerweise will Milei das, und da werden die Schulden jetzt ganz sauber bedient mit Hilfe der Amerikaner, und es gibt Leute, die davon enorm profitieren, ne? Das ist die eine Sache. Und das andere, wir haben ja von Anfang an gesagt, ja gut, das hat eine ideologische Komponente, diese ganze Milei-Sache, ne, die wir größtenteils sehr feiern, vieles von dem, was er macht. Es hat aber ganz gewiss, dass er überhaupt gewählt wurde damals, vor jetzt 2 Jahren. Er hat auch eine geopolitische und heutzutage geopolitisch heißt auch geld- und währungspolitische Komponente. Ne? Argentinien war ja schon so gut wie den BRICS beigetreten. Die waren ja eingeladen, wie Milei gewählt wurde. Er wurde ja Ende des Jahres gewählt und sollten eigentlich zum 1. Januar den BRICS-Staaten beitreten, wie auch Brasilien schon Teil der BRICS war, wie der Name schon sagt. B ist sogar der erste BRICS-Staat. Ja. Und dann wäre Südamerika zum Bollwerk gegen den Dollar geworden. Die BRICS arbeiten, wie wir wissen, an einer möglicherweise goldgedeckten Handelswährung. Mhm. Es gibt diese Geschichte, dass der chinesische Yuan mehr oder weniger von Gold gedeckt sein soll, weil die Chinesen wie die Wilden seit vielen Jahren Gold kaufen, Gold produzieren und so weiter und so fort. Das ist schon interessant, dass jetzt Milei auf der Seite derer steht, beziehungsweise Argentinien auf der Seite derer steht, die jetzt da doch nochmal die Herrschaft des Dollars retten. Ne? Zumindest nochmal wieder den Niedergang des Dollars stoppen für eine gewisse Zeit. Der Dollar ist noch angeschlagene Weltreservewährung. Wäre noch angeschlagener, wenn Argentinien ausgebrochen wäre. So, aber Argentinien wird jetzt gerettet. Ne? Argentinien wird von den Amerikanern gerettet, wird von einem neuen westlichen Block gerettet, von einem Dollarblock letztendlich. Und auch das ist interessant. Ne? Also das und da sagt schon der amerikanische Finanzminister, der ja auch aus dem Umkreis ganz gewisser Geld sehr vermögender und sehr einflussreicher Amerikaner kommt, auch, glaube ich, auch aus der Soros-Umgebung kommt, ne, der dieser Finanzminister, der hat wohl schon anklingen lassen, ja, wir retten jetzt Argentinien hier mit Bailout und das muss ja auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Mhm. Ne? Wir werden jetzt Argentinien retten und aber da muss er dann aber auch gucken, dass jetzt, dass er Argentinien in Ordnung bringt, mit anderen Worten Sozialstaat rasiert, was ja gut ist, was ja based ist, ne? Und so weiter und so fort. Das ist jetzt unser Programm. Und wenn das jetzt so klappt, wenn wir das jetzt so schaffen und damit auch den Dollar in seiner Stellung nochmal wieder nach oben bringen, festigen, dann könnte das ja ein Beispiel sein für andere Gegenden auf der Welt. Mhm. Für einen zweiten Milei mal irgendwo, weiß ich nicht, in Deutschland oder keine Ahnung. Also das ist schon alles interessant.
Ja.
Und dann kommt noch die Geschichte dazu, dann hört man, wie gesagt, die BRICS, dass da immer mehr Nachrichten durchsickern, die machen da irgendwie was mit einer neuen Handelswährung, der Yuan als ganz besondere, als herausragende Währung innerhalb dieses Verbundes und das Ganze soll in irgendeiner Form, zumindest teilweise, wenn nicht vollständig, von Gold gedeckt sein. Für Libertäre ja auch interessant. Und ist jetzt möglicherweise unser libertärer Superheld derjenige, der das Papiergeldsystem des Dollars hochhält. So. Aber ist das überhaupt hochzuhalten gegen eine Goldwährung? Und falls nicht, was machen denn dann die Amerikaner? Und dann gibt's ja auch wieder die, das haben wir ja schon mal geäußert. Ja. Ne? Also wir haben ja jetzt, so langsam ziehe ich jetzt vom Alu-Zylinder zum Alu-Sombrero, wechseln wir jetzt. Ne?
Ja.
Und der Alu-Sombrero, den haben wir ja auch schon mal ins Spiel gebracht in der Richtung, was machen eigentlich die Amerikaner? Ne? Und in Amerika gibt es dann auch so verrückte Nachrichten, ja, offenbar, gut, die zählen auch mal ihr Gold, wie viel da noch in Fort Knox überhaupt vorhanden ist, weiß keiner. Trump wollte nachgucken mit Elon Musk, aber sind sie dann irgendwie nicht, jedenfalls nicht offiziell mal reingegangen. Und gleichzeitig hört man ja, irgendwie scheint Krypto in den amerikanischen Überlegungen eine Rolle zu spielen. Das sickert immer mal wieder so durch. Ne? Und dann gibt es eben die ganz verwegene Theorie, wenn die BRICS ihre Währung mit Gold decken, wird dann vielleicht der amerikanische Dollar irgendwann mit Bitcoin gedeckt sein. Ne? Und das haben wir ja auch schon mal ins Spiel gebracht. Ne? Kann sich der amerikanische Staat vielleicht dadurch retten, dass er in gewisser Weise mit Bitcoin gedeckt wird? Ne, das hat ja auch Trump immer mal so anklingen lassen. Also das wäre ja schon eine ganz verrückte Geschichte.
Es sind ja gerade so seine Söhne, die da diesbezüglich ganz, ganz viel Werbung gemacht haben für Krypto, für Bitcoin und so weiter, auch schon im Vorfeld der Wahl. Ja, also man hat sich da sehr, sehr offen gezeigt, ist ja auch bei Bitcoin-Konferenzen aufgetaucht. Donald Trump hat seinerzeit ja auch, ich meine, bei irgendeiner Bitcoin-Konferenz, die da stattgefunden hat in den Vereinigten Staaten, er hat da ja auch angekündigt, die USA zum Kryptowährungsstandort der Welt zu machen. Also, ne, wobei Krypto, das hört man ja immer wieder, Krypto ist nicht gleich Bitcoin, ja.
Ja.
Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal hinzufügen. Ja, es ist natürlich eine Möglichkeit. Also die USA verfügen ja über 200.000 Bitcoin, soweit ich weiß, in ihren Beständen. Man hört aber auch, dass die USA auch aus den Steuermitteln keine eigenen Bitcoins kaufen können. So habe ich das verstanden. Aber dann hast du ja gerade hier diesen ominösen
Topf. Jetzt kommt noch der Mega-Alu-Sombrero. Ja. Ne? Jetzt muss ich sagen, so diese Gedanken, darauf gekommen bin ich durch Videos von einem André Jick, heißt der, J-I-H-K, wurde mir netterweise zugespielt. Ganz interessante Videos. Scheint ein russischstämmiger Amerikaner zu sein. Kann man auf YouTube finden. Der hat solche Geschichten. Also der beschäftigt sich unter anderem viel mit dieser Yuan-Geschichte, mit der Golddeckung bei den BRICS. Und sagt, da kommt was. Übrigens auch unser Freund Bachheimer sagt, da kommt was. Also viele munkeln, da kommt was nächstes Jahr aus der Richtung. So, und dann sagt er, ist ja in Amerika, ja, wie könnten die das denn machen? Eigentlich, da ist ja nichts offiziell. Klar, Trump hat das mal, wie du gerade richtig sagst, das hat das mal anklingen lassen, aber dann doch wieder gesagt, nee, eigentlich nicht. Ne? Und so weiter und so fort. Wie könnten die das machen? Und dann ist ja diese interessante Sache vor wenigen Wochen erst passiert, da ist Intel... Intel ist zu 10% in amerikanische Staatshand gelangt. Also eigentlich unglaublich, insbesondere für uns Libertäre. Da sind, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Intel Staatshilfen bekommen. Denen ging es ja ganz schlecht. Die sind der Entwicklung, irgendwie der Chip-Entwicklung da so ein bisschen hinterhergerannt. Hat Staatshilfen bekommen, unter Biden noch. Und da hat, glaube ich, jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, Trump dann gesagt, okay, ihr habt so und so viel Staatshilfen bekommen, aber da möchten wir wenigstens dann diesen Anteil eben als Aktienpaket bekommen, als zusätzliche Aktien, die ihr rausgibt, wenn wir euch schon retten. Übrigens auch nicht zum Nachteil der bisherigen Aktionäre, weil seitdem ist der Kurs von Intel in die Höhe geschossen. Ganz interessant. So, jetzt ist also Intel zu 10% ein Staatsbetrieb. Trump umgibt sich ohnehin gerne mit den Größen von Silicon Valley und jetzt inzwischen ja auch Texas, ne, mit überhaupt mit der gesamten, mit den gesamten Techies da. Die Techies sind kryptonah, sind Bitcoin-nah. Er umgibt sich auch gerne mit einem Mann, der ein ganz besonderes Unternehmen hat in dem Bereich, der als Softwareunternehmen, glaube ich, gestartet ist. Inzwischen, wie heißt er genau?
Michael Saylor,
genau, von Strategy. Ne?
Früher MicroStrategy
und jetzt Strategy. Und das ist ein Unternehmen, was inzwischen nur noch Bitcoin bunkert.
Ja.
Was eigentlich nichts mehr macht, als Bitcoin zu bunkern. Und der Börsenwert errechnet sich in Bitcoin. Die kaufen sogar sehr aggressiv Bitcoin mit Fremdkapital noch und sozusagen immer nach, verwässern auch teilweise ihre Aktien und hoffen, das auszugleichen oder gleichen das auch mehr oder weniger aus durch steigende Bitcoin-Kurse.
Ja. Den gehören, glaube ich, irgendwie 640.000 Bitcoin mittlerweile.
Und wenn der Amerikaner Staat jetzt schon bei Intel eingestiegen ist mit 10% plötzlich. Ja, wie ging das denn? Keiner hat das so richtig verstanden. Auf einmal ist der amerikanische Staat 10% Anteilseigner von Bitcoin, von Intel. Ja, warum nicht demnächst von Strategy? Warum könnte es nicht sein, sagt dieser André Jick, wie gesagt, mit dem ganz, ganz dicken Alu-Sombrero, könnte es nicht sein, dass der die Drecksarbeit macht, dass der längst die Bitcoins aufkauft, die demnächst zu einem gewissen Anteil dem amerikanischen Staat gehören und womit der Dollar dann Bitcoin gedeckt ist. Also verrückte Geschichte.
Vielleicht.
Wer weiß, was passiert. Nur was glaube ich im Kern da dran ist, dass wo wir ja auch immer sagen, wir verstehen manches nicht, so was auf der Welt passiert. Ich glaube, ganz, ganz viel, was auf der Welt passiert, ist natürlich A, follow the money und B, ist geopolitische Streitigkeiten. Das wird ja immer deutlicher.
Ja.
Das ist Geopolitik und offenbar ist auch Währungs- und Geldpolitik ein Teil der Geopolitik.
Na klar.
Und wenn das alles so zusammenhängt, dann ist auch Argentinien definitiv ein Teil des Spiels bei allem, was da jetzt passiert. Und dann ist es die Frage, ist es ausgerechnet der libertäre Präsident, der womöglich die Papierwährung ein Stück weit deckt oder am Ende ein Teil einer Bitcoin gegen Gold geopolitischen Konfrontation dann ist oder wie auch immer. Ne? Es ist jedenfalls verrückt.
Ja, das ist es.
Es ist verrückt und spannend aber auch.
Passt aber auch zu unserer aktuellen Ausgabe, die wir eigentlich schon letzte Woche Einblendung jetzt hochhalten wollten. Nämlich rechte neue Weltordnung, Fragezeichen, Turning Point, wie das Attentat auf Charlie Kirk vieles verändert. Ja, wir befinden uns ja gerade in dieser offenkundig sehr, sehr spannenden Umbruchzeit. Also wir sprechen ja mittlerweile hier nur noch von Staffeln, die wir durchleben.
Und diese Umbruchszeit, nochmal, um das nochmal zu sagen, ist im Kern natürlich der Verlust der amerikanischen Welthegemonie und der Verlust der Hegemonie des Dollars. Ne? Ja. So, das ist das, was eigentlich gerade passiert. Mhm. Und wohin wir da gehen, das weiß keiner so. Und, und diese Kämpfe, die wir uns so gar nicht ganz erklären, das ist eben in vielen Teilen der Welt momentan, sind das diese geopolitischen, währungspolitischen Friktionen, die da zu spüren sind. Ne?
Auch interessant ist ja, wo wir gerade von diesem Währungskrieg sprechen, dieser Gedanke, den habe ich neulich irgendwo aufgeschnappt. Die Vereinigten Staaten sind ja jetzt sehr engagiert vor der Küste Venezuelas.
Ja.
Mit diversen Kriegsschiffen fahren die da auf und die, ja, was machen die da? Das ist die offizielle Begründung. Ja, man bekämpft irgendwelche Drogenschmuggler.
Genau.
Und man sieht dann wundervolle Videos irgendwo auf TikTok in den sozialen Medien, wo irgendwelche Schlauchboote, Motorboote in die Luft gejagt werden. Und das heißt, ja, das sind dann irgendwelche Drogenschmuggler, die das Zeug in die Vereinigten Staaten bringen. Das ist, dann fährt man dann halt hier mit der halben Navy auf und signalisiert Maduro da etwas. Hallo, wir sind da. Wie geht's dir? So, Maduro selbst scheint ja auch gewisse Sorgen zu entwickeln und hat wohl auch schon die eine oder andere Botschaft Richtung USA ausgesandt, hat wohl dem Präsidenten der Vereinigten Staaten auch so das ein oder andere Angebot gemacht bezüglich der Ölquellen, die es da gibt. Die größten Ölquellen, die es weltweit geben soll, liegen vor oder in Venezuela und Maduro hat wohl Trump das Angebot gemacht, ja, die Amerikaner können doch da gerne vorbeikommen und das dann auch fördern. Es scheint sich wohl um Schweröl zu handeln, es scheint wohl besonders schwefelhaltig zu sein und ich glaube, die Raffinerien, die das dann wirklich verarbeiten können, stehen auch zufällig in den Vereinigten Staaten, also die könnten damit tatsächlich etwas anfangen und das wäre natürlich auch noch so ein in Anführungsstrichen Game Changer. Also es wird dann gesagt, ja, sollten die Vereinigten Staaten tatsächlich irgendwelche Möglichkeiten, Zugriffsmöglichkeiten auf diese Ölquellen bekommen, da würde das selbstverständlich auch die OPEC-Staaten gewissermaßen unter Druck setzen, die ja jetzt die Möglichkeit haben, vom Dollar abzuspringen. Trump, hätte er denn die Möglichkeit, auf diese Ölquellen zuzugreifen, die größten Ölquellen weltweit, nachgewiesenen Ölquellen weltweit, würden ihm dann natürlich erlauben, den Ölpreis nach oben oder unten zu manipulieren, wie es ihm beliebt. Ja, also wenn die OPEC-Staaten dann nicht springen, wie er es denn gerne möchte, ja, dann erhöht er mal eben die Förderquote um, ich weiß nicht wie viel Milliarden Barrel pro Tag. Und es ist auch sehr spannend, also ob diesbezüglich auch was stattfinden wird, ob denn jetzt, ich weiß nicht, so eine Annäherung stattfinden wird zwischen Venezuela und den Vereinigten Staaten. Besonders ulkig dabei finde ich natürlich auch wieder diese Symbolik, wir haben es ja mitgekriegt, der Friedensnobelpreis wurde ja nicht an Trump vergeben. Keiner versteht, warum. Stattdessen einer jungen Dame aus Venezuela, die ihren Preis dann aber direkt Donald Trump gewidmet hat. Ja, also da hat sich ja zunächst einmal hier gerade so der Wertewesten hat sich ja unfassbar darüber gefreut, wie toll es doch ist, dass Donald Trump den Preis nicht bekommen hat. Ich meine, der hätte ihn sowieso nicht bekommen, weil er hätte irgendwie schon vor Monaten, er hätte glaube ich schon Anfang des Jahres nominiert werden müssen, ja. Noch lange vor diesem Friedensdeal Israel-Hamas. Jedenfalls, man hat sich so kindisch darüber gefreut, dass er ihn jetzt nicht bekommen hat. Und ich glaube, es war Jürgen Trittin, der da so einen Kommentar abgesetzt hat nach dem Motto, ja, da sind zwei Autokraten, die sich jetzt hier ins Fäustchen beißen, Maduro und Trump. Ja, und irgendjemand hat dann direkt darunter den Post dieser Dame gesetzt, ja, ich widme meinen Preis Donald Trump, diesem Freiheitsheld, und hasse nicht gesehen. Das ist auch interessant, dass es auf einmal diese Verbindung da gibt zwischen Trump und einer, in Anführungsstrichen, Freiheitskämpferin aus Venezuela. Also das für mich deutet sich da auch
Game Change an. Das ist also das nächste Ding in Südamerika, sehe ich auch so. Witzigerweise ist nämlich Venezuela was? Ein Partnerstaat der BRICS und ein Anwärterstaat auf BRICS-Mitgliedschaft.
Exakt, ne? Das.
So, also kommt einem ja bekannt vor. War das nicht vor 2 Jahren in Argentinien genauso? Ne?
Richtig.
Das ist interessant. Was mir gerade noch einfällt, was ich noch nicht erwähnt habe, weil ich eben schon mal gesagt habe, hier goldgedeckter Yuan beziehungsweise goldgedeckte Handelswährung der BRICS-Staaten. Ne? Was wusstest du? Man weiß ja immer, Edelmetalle werden gehandelt in London, ne?
Ja.
So, das sind aber diese Spotpreise, diese Papier-Edelmetall-Dinge, die da gehandelt werden, was ja an sich schon höchst fragwürdig ist,
ne? Genau.
Wo wir vielleicht auch mal was drüber machen müssten. Also wo dann eben auch der Goldpreis mal manipuliert wird über Jahrzehnte und so weiter und so fort. Das reale Gold, das wirklich physische Gold, wird aber zu 70% weltweit gehandelt, wo? In Shanghai. An der Goldbörse in Shanghai. Das weiß auch kein Mensch. So, und die haben, wie gesagt, das ganze physische Gold geht bei denen da durch. Die fangen wohl an, auch nach diesem André Yik, sage ich jetzt mal, die fangen an, da die einzelnen Barren zu registrieren, wo die weltweit liegen. Witzigerweise sind ja auch viele dieser BRICS-Länder und Anwärterländer, auch teilweise in Afrika oder so, sind Goldförderer, ne? Die da auch ein Interesse dran haben, da irgendwie mit ihrem Gold da mal irgendwas zu machen. Und wenn jetzt Gold eine Weltreserverolle einnimmt, anstelle des Dollars irgendwann. Mhm. Also das wäre für die auch hochspannend. Jedenfalls, die registrieren diese ganzen Sachen. Und bisher ist es so, die sagen schon zu jedem, der mit denen Handel treibt, die Chinesen sagen schon seit Jahren, okay, dann zahlt er halt in Yuan. Und dann sagen die, nee, dann wir sind ja nicht mit Klammerbeutel gepudert. Das ist so, dann macht ihr den Nixon demnächst, ne? Und dann ist der Yuan nur noch der Hälfte wert. Weil irgendwann, ihr könnt ja sagen, dass sie mit irgendwie jetzt schon mit Gold gedeckt ist, aber haben die Amerikaner auch mal gesagt, ne? Mhm. Und dann sagen die, nee, wir haben doch hier die Dokumente und das Ganze wird wohl sogar noch in Blockchains gespeichert und ich weiß nicht was. Also die fangen da wohl an, in super professioneller Art und Weise mit Lagerscheinen und ich weiß nicht was, da so ein System zu installieren. Und das scheint schon relativ weit fortgeschritten zu sein. Also hochinteressant.
Also erleben wir dann in der nächsten Staffel die Explosion des Goldpreises.
Wenn du so willst. Oder eben die Implosion des Fiat-Moneys, was dann eher ist. Ne?
Mhm. Und dann damit dann natürlich auch die Explosion des Bitcoins.
Das ist dann die große Frage. Das ist dann genau die große Frage. Ist der Bitcoin dann möglicherweise, was die Bitcoin-Enthusiasten jetzt noch sagen, im Zweifel noch besser und sticht den Osten dann wieder aus oder den neuen globalen Süden, wie die immer sagen? Mhm. Ne? Oder ist er am Ende nicht so stabil wie das gute alte Gold? Ne?
Ja, beide haben ja zuletzt nachgelassen. Bitcoin und Gold, ja.
Zuletzt, ja, genau. Und auch da gibt's ja wieder die großen Aluhut-Spekulationen, gerade bei der Bitcoin-Sache. Das war ja über diese gehebelten Dinge. Mhm. Da ist das gelaufen, wo viele sich davor spekuliert haben. Sind das am Ende, da wurde schon gesagt, sind das nicht die Chinesen gewesen? War da nicht irgendwas in China und so weiter? Ne?
Ja.
Also
ja.
Man sieht, da passiert was auf der Welt, ne? Auch in der Richtung, ne?
Mhm.
Hochinteressant. Was ja dann auch reinspielt im Ukraine-Krieg, was wir hier oft genug besprochen haben. Ne? Inwieweit dann Donald Trump eben sagt, okay, wenn wir auf eine multipolare Welt zulaufen, ist uns das vielleicht noch lieber.
Aha.
Und dann müssen wir Russland da wieder ein bisschen raus aus der Umklammerung holen und so weiter und so fort.
Ja, ich glaube, Russland, da wurde ja jetzt wieder eine Frontstadt genommen. Pokrovsk oder so
ähnlich. Ja, das ist die Frage, ne? Die Russen sagen, die Ukrainer sind mehrere tausend Leute eingezingelt, die sollen sich jetzt mal langsam ergeben, sonst wird es ungemütlich für die.
Ja, ja.
Die sagen aber, das ist gar nicht so. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht.
Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Naja. Ja, ich weiß nicht. Wolltest du noch was zu den Wahlen in den Niederlanden sagen?
Ich sag ja, ich wollte einmal eine Sendung machen.
Ich bin heute irgendwie
sehr. Habe ich glaube ich schon mal vor 2 Jahren gesagt. Ich habe ja irgendwie als Kind, ich habe ja zu Politik gefunden über die Mathematik.
Oh.
Ich habe mich immer mit Wahlergebnissen beschäftigt. Ich fand immer Wahlergebnisse super spannend. So früher in jungen Jahren. Heute total bekloppt eigentlich aus libertärer Sicht. Ne? So, und die interessantesten Wahlergebnisse waren immer schon Holland, ne? Weil das dieses zersplittertste Parteiensystem der Welt eigentlich
ohne
ist.
Ohne 5% Hürde.
Ohne 5% Hürde, reines Verhältniswahlrecht.
Ja.
Und die haben beim letzten Mal schon 15 Parteien im Parlament gehabt, war ja 2023 die Wahl, jetzt wurde vorzeitig nachgewählt, letzte Woche. Und die haben wieder 15 Parteien im Parlament. Und das ist immer hochinteressant. Und vor allen Dingen neigen die dazu auch, wie die Wilden, dann noch zu wechseln zwischen Parteien. Die sind alle, haben die das mit dieser Stammwählerschaft hinter sich gelassen, der moderne Holländer.
Ja.
Und dann hat dann eben in diesen Bereichen, weil die stärkste Partei hat gerade mal um die 20%.
16, glaube ich sogar. Ich glaube, die beiden stärksten, also ich meine hier die
tatsächlich, die Partei jetzt 16, von noch was.
Richtig.
16, noch was Prozent.
Das ist ja
nichts. Aber die rechnen ja in Sitzen, was ja auch weltweit einmalig ist, weil die haben 150 Sitze. Mhm. Das sind also praktisch zwei Drittel der Prozentzahl ist die, nee, ein Drittel mehr irgendwie ist die Sitzzahl. Und um das zu vereinfachen, sagen die halt immer direkt die Sitze. Ne? Und dann hat eben, wer 0,67% hat, der hat einen Sitz. Mhm. Ne? Und ab dann geht's los. Und das ist hochspannend. Und ja, und dann hast man ja in Deutschen, genau, die Wahl war ja jetzt, da war ja klar, Wilders hat die Koalition platzen lassen, ne, weil nicht so mit Einwanderungsgesetzen und so weiter.
Apropos, wir haben heute Jahrestag, vor einem Jahr ist nämlich die Ampelkoalition geplatzt.
Ja.
Und geht's uns besser?
Ja, es geht immer noch schlimmer.
Ja, wundervoll. Hm. Wir freuen uns.
Mir hat ja Wilders die Koalition platzen lassen und dann hast du in den deutschen Vorberichten auch nach der Wahl gehört, ja, der Wilders legt jetzt wird ein bisschen Prozente verlieren. Ne? Mhm. Der böse Rechtspopulist war ja sowieso ein Unfall, dass er in der Koalition gelandet ist. Und dann werden die anderen, keiner will was mit dem zu tun haben. Mhm. Also im Prinzip, die haben auch eine Brandmauer. Hallo, seht her, der war zwar gerade erst in der Koalition, aber seht her, die Holländer haben doch auch eine Brandmauer, eine Tagesschau und so. Ne? Und keiner will und so weiter. Mhm. Und das ist alles Bullshit. Ne? Das ist von vorne bis hinten Bullshit, weil was der verloren hat, haben eigentlich zwei kleine andere Rechtsparteien gewonnen, ne? Die sogar aus libertärer Sicht sogar ein bisschen stabiler aufgestellt sind. Gibt es diese Thierry Baudet oder was Truppe, die ist ein bisschen kleiner und ganz groß gewonnen, haben diese Jahr 21 heißen die, die glaube ich 8 Sitze dazu gewonnen haben oder so. Gut, das ist nicht ganz das, was er verloren hat, aber im Prinzip haben die das gewonnen. Und witzigerweise, genau, die Grünen, die ja in Holland immer schon ehrlicherweise Grün-Links hießen und die holländische SPD ist seit ein paar Jahren, treten die zusammen an, obwohl das eigentlich gar keinen Sinn macht in Holland, weil die haben ja ohnehin dieses Verhältniswahlrecht, aber die wollten beim letzten Mal schon auch und auch diesmal treten die zusammen an, um endlich mal wieder stärkste Partei zu werden und den Regierungschef zu stellen. Und im Prinzip sind das die Schlimmsten von allen, weil das ist so aus dem Brüsseler Apparat heraus. Der Spitzenkandidat war dieser Brüsseler Timmermann oder wie der heißt, ne? Also ganz, ganz übel, ne? Vogue und Brüssel.
Und kommunistisch.
Und kommunistisch, genau. So. Und die haben auch verkackt, ne? Die Linke hat total verkackt, denn die wollten stärkste Partei. Wenn nicht mehr zusammen sind, die stärkste Partei geworden. Gut, stattdessen ist jetzt so was Ähnliches, ne? Diese Linksliberalen, wie die sich bezeichnen, sind jetzt stärkste Partei geworden. Und der Typ hat wohl, das kommt dann immer sehr auf den Spitzenkandidaten offenbar an in Holland. Und der Typ hat wohl als Qualifikation, dass er in so einer Reality-Show aufgetreten ist und schwul ist, ne? Das kam irgendwie gut an in Holland. Das
muss reichen.
Muss reichen. Und hat gesagt, er will bessere Laune verbreiten als Wilders. So.
Wundervoll.
So, und jetzt, aber der Witz ist, nach der Wahl hieß es dann in den deutschen Medien, ja, da wird jetzt eine Koalition gegen Wilders gebildet. Ne? Ja, wie? Sagen die aber nicht. Weil der Witz ist nämlich, das kommt überhaupt nicht hin. Du kannst also rechnen, das ist ja das, wo ich sage, da habe ich immer so Spaß gehabt, da kann man so rechnen, weil wenn du 15 Parteien hast, kannst du wie ein Wilder, kannst du so, was macht dieser Professor Rieck immer, wie nennt sich das, diese Dings?
Spieltheorie.
Spieltheorie, genau, da habe ich immer so für mich so Spieltheorie gemacht. Ne? Das ist total witzig, gibt es auch jetzt inzwischen schon online in Holland, ne? Auf holländischen Seiten kannst du so einen Koalitionsrechner machen, da bist du bekloppt bei. Ne? Das ist richtig gut bei 15 Parteien.
Ja, du scheinst ja immer noch Spaß daran.
Ja. Und der Witz ist, alles, was Sinn macht, kommt nicht hin. Ne?
Okay.
Also Holland ist eigentlich unregierbar, weil was hier keiner sagt, die Rechtsliberalen, auch eine der vier großen Parteien, die auch jetzt mit dem Wilders in der Koalition waren, ne, die haben nämlich umgekehrt gesagt, wir schließen eine Koalition mit den Rot-Grünen aus.
Ah.
So, und wenn die dabei bleiben, gibt's keine Mehrheit.
Das ist fantastisch.
So, und deswegen heißt es nämlich eigentlich schon, ja, okay, dann vielleicht kommt nicht Wilders in die Regierung, aber diese Jahr 21 die vielleicht sogar ein bisschen besser als Wilders sind, die kommen wahrscheinlich stattdessen in die Regierung und möglicherweise dafür die Sozis nicht. Ne?
Ja, das ist
also das ist, wenn die überhaupt irgendwas hinkriegen. Aber was ich nur am Ende sagen wollte, das Verrückte ist, diese Holländer haben das extremste Parteiensystem der einen Seite, also extremes Verhältniswahlrecht, reines Verhältniswahlrecht ohne 5%-Hürde mit einem entsprechend ausdifferenzierten Parteiensystem inzwischen. Ne? Und das Umgekehrte haben ja die Franzosen. Ne, die Franzosen haben klassisches Mehrheitswahlrecht, der stärkste gewinnt, wo du eigentlich normalerweise ein Zwei-Parteien-System hast. Ergibt sich normalerweise aus, wie in Amerika. Aber das kommt auch nicht mehr hin. Du hast inzwischen in der westlichen Welt so eine gespaltene Gesellschaft, dass das auch in Frankreich mit dem Mehrheitswahlrecht auch nicht hinkommt. Die sind auch unregierbar. Mhm. Die haben ja auch diese drei Blöcke. Mhm. Das haben die Holländer auch. Das ist ein bisschen mehr aufgeteilt. Die haben eine Rechte, die haben so eine woke, halbwoke Mitte und die haben eine Linke. Mhm. Und die finden nicht mehr zusammen. Also diese Mitte, diese, wo du da sagst, diese Rechtsliberalen, die können eigentlich auch nicht mit der SPD regieren. Das ist so ähnlich auch wie in Deutschland. Die CDU, eigentlich geht das mit der SPD nicht mehr. Ne? Eigentlich nicht, aber gleichzeitig wollen sie auch nicht mit den Rechten, weil geht ja nicht, sie geht und so weiter. Im Prinzip ist das überall das Gleiche, ob du so ein extremes Mehrheitswahlrecht hast wie in Frankreich oder eben dieses genau umgekehrte Ding wie in Holland. Es kommt am Ende aufs Gleiche raus, die sind eigentlich alle unregierbar. Auch die Franzosen sind auf Sicht weiter unregierbar. Gut, die haben dann noch den starken Präsidenten, der ist dann wieder Ausgleich, weil das geht dann. Der Präsident, den können sie wählen, egal wie der wer der Nächste ist. Ne, aber das Parlament selber ist zersplittert und wir haben inzwischen so eine total verrückte Situation dadurch, dass die alten bürgerlichen Parteien haben halt verkackt, die haben versagt. Die haben dafür gesorgt, dass überall im Westen diese Rechtspopulisten, wie sie genannt werden, stark wurden. Die Linke will eigentlich auch keiner mehr haben, die ist auch dadurch geschwächt worden. Und dann hast du jetzt inzwischen diese drei Blöcke, das hast du ja sogar auch in Großbritannien, ne? Diese drei Blöcke, die sich gegenseitig neutralisieren und die haben echt alle ein Problem. Ne? Was ja gut ist, wenn die alle ein Problem haben.
Absolut fantastisch. Also
das Beste wäre natürlich eine Unregierbarkeit.
Aus libertärer Sicht entwickelt sich ja alles zum
genau.
Besten, gerade auch in New York, wo wir schon mal beim Thema Wahlen sind. Ja, da ist ja ein kommunistischer Islamist an die Wahl gekommen und ich glaube
Den hat Trump sich doch auf Wish bestellt, oder?
Den hat er sich auf Wish bestellt, hundertprozentig. Ja. So, ich will hier meinen Mao haben, ne, den ich dann so nach Strich und Faden fertig mache. Und so hat es begonnen. Das waren die Worte von König Theodin vor der Schlacht von Helm's Klamm. Sehr gut, sehr gut.
Und so hat es begonnen. Ne?
So, oder so, und so beginnt es. Und so beginnt es, And so it began oder so ähnlich, keine Ahnung. Aber ich finde die Wortwahl auch schon toll. Ne? Sie wissen, also hier in Deutschland ist es ja so, wer auf der Ringe steht, der gilt schon mal als Verfassungsfeind und darf nicht zur Bürgermeisterwahl antreten. Vielleicht auch ein Zeichen, ich weiß es nicht. Ja, ich finde das sehr spannend. Also ein islamistischer Kommunist, das muss man sich mal ein islamistischer Kommunist regiert ab sofort den Red Apple.
Den Red Apple, ja, das ist auch noch königlich.
Ich hab
Schneewittchens roter Apfel.
Es ist so fantastisch. Ich habe mir jetzt einfach mal, also wie heißt der überhaupt? Soran Mamdani, ja, das ist sein Name. Und der Mann, der ist, ich weiß nicht, das ist genau das, was man sich so in Berlin wünscht, ja. Also mit einem Programm, ich habe mir mal hier so ein paar Stichpunkte herausgesucht, ja. Also es wird ganz so, wie es Kommunisten halt zu eigen ist, es wird auf jegliche ökonomische Sachkenntnis verzichtet, ja, und es wird aus dem Bauch heraus regiert, so meint man jedenfalls. Ja, es gibt einen Mietpreisstopp, ja, und zwar ein vierjähriges Einfrieren der Mieten für über 2 Millionen Mieter, ja, also das heißt, 4 Jahre dürfen Mieter ihre Miete nicht erhöhen. Ich weiß nicht, wie man das im sonst so kapitalistischen, in den sonst so kapitalistischen Vereinigten Staaten sieht.
Das Problem ist, das hat natürlich überall auf der Welt noch nie funktioniert.
Nein,
das
wird auch
nicht. Aber dieses, der ganze Mist, der dadurch entsteht, ne? Leerstehende, verfallende Häuser und so weiter. Das dauert ja Jahrzehnte. Ne? Mhm. Die Auswirkungen dauern Jahrzehnte. Und insofern, der hat das Glück. Klar, da wird nichts mehr Neues gebaut, da werden keine neuen Wohnungen gebaut weiter. Möglicherweise gibt es Leerstand, ne? Das ist so das Typische, was dann passiert, aber die Auswirkungen werden erstmal gar nicht so spürbar sein. Wenn natürlich so ein Kommunismus dann 30 Jahre in New York währt, dann wird man es irgendwann auch spüren.
Es sollen ja 200.000 gewerkschaftliche Wohnungen errichtet werden, 100% bezahlbare Wohneinheiten. So, und bekämpft werden sollen natürlich ausbeuterische Vermieter, ja, und die Korruption im Immobiliensektor. Interessanterweise, New York ist ja die Heimatstadt von wem? Natürlich von Donald Trump. Also er wird davon mehr oder weniger direkt betroffen sein, ja, und er hat ja auch schon angekündigt, dass er, ja, was hat er denn gesagt? Also dem Kommunisten wird er nicht mehr Bundesmittel zugestehen, die absolut nötig sind. Also New York bekommt wohl Bundesmittel, aber der Präsident hat wohl eine gewisse Handhabe darüber, wie viel er bekommt. So, und da gibt es wohl ein Mindestmaß, was er auf jeden Fall bekommen muss.
Ja, jetzt ist Amerika aber ja wirklich sehr föderal organisiert. Ja. Und ob da so viele Bundesmittel nach New York fließen, wahrscheinlich fließt da irgendwas, wahrscheinlich kann er ein bisschen was abstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt riesige Auswirkungen hat. Aber es ist natürlich das ideale Feindbild, ne? Also besser kann es ja gar nicht laufen
für Donald Trump. Ich denke, was der gute Mann hier vorhat, also dabei sind hier, ich sag mal, die Kita-Betreuung ist noch das harmloseste. Also Gratisbusse soll es auch noch geben. Also grundsätzlich ein kostenloser Nahverkehr, ja. Der Mindestlohn, und das ist der Hammer, der Mindestlohn soll tatsächlich von aktuell $16,50, was ja schon absolut geisteskrank ist, auf $30 im Jahr 2030, also in absehbarer Zeit erhöht werden. Und jetzt kommt der absolute.
Dann hast du keine Dienstleister mehr. Dann ist nichts mehr in New York. Vorbei. Dann ist New York vorbei.
Ja, und darum denke ich auch, das geht viel schneller. Das wird so schnell.
Wenn das
eintrifft, dann hast du da, also wirklich, dann geht das in rasendem Tempo bergab. Aber das Allergeilste. Es ist wirklich, es glaubt kein Mensch. Also er will tatsächlich städtische Supermärkte ohne Gewinnzweck eröffnen, die direkt beim Großhändler einkaufen und faire Preise anbieten. Inspiriert von Modellen in Chicago.
Inspiriert vom Modell DDR, HO und Konsum.
Also
Wahnsinn.
Es ist das, also und natürlich finanzieren sollen das alles die Wohlhabenden und die Firmen. Ja, die werden das alles finanzieren müssen.
Normalerweise baut der Sozialismus dann eine Mauer mit Stacheldraht drumherum, dass keiner abhauen kann. Funktioniert aber in den USA nicht so
richtig. Der Fokus wird gerichtet auf Immigranten, Alleinerziehende, LGBTQ+-Community und interreligiöse Solidarität. Advocacy für Gaza und Antidiskriminierung. Also was soll da schief gehen, ne?
Mit so einem Wahlprogramm. Außerhalb Israels jüdischsten Stadt der Welt, ne? Advocacy für Gaza. Das ist auch noch so ein Burner.
Ja, apropos, da hat auch schon jemand etwas zu geäußert. Moment, also da gibt es, glaube ich, diverse Minister aus Israel, die den Juden schon empfohlen haben, doch jetzt bitte zu fliehen. Die können alle nach Israel kommen.
Es soll ja auch 2-3 jüdische Mitbürger in New York geben, die ein bisschen Geld haben, ne? Genau. Aber auch die anderen werden natürlich Reißaus nehmen. Ich glaube, die haben teilweise auch schon gesagt, okay, wir haben ja sowieso mehrere Wohnsitze, dann ist eben unser Hauptwohnsitz jetzt demnächst woanders. Du kannst halt um New York keine Mauer bauen. Ne? Es liegt halt immer noch innerhalb der Vereinigten Staaten.
Ja.
Und also normalerweise funktioniert ja eh kein Kommunismus. Am Ende versucht man immer eine Mauer drum zu bauen, aber das wird halt da überhaupt nicht funktionieren. Aber was echt krass ist, das haben wir, glaube ich, genau vor 2 Wochen schon mal besprochen, dass überall im Westen die jungen Mädels, jungen Frauen kommunistisch wählen. Was hat der? 82% der unter 30-jährigen Frauen haben diesen Kommunisten gewählt in New York. Ne? Da fällt dir dann gar nichts mehr zu ein. Und wenn du die Bilder siehst, hast du auch so diese kreischenden jungen Kommunisten-Ladies dabei. Ne?
Da habe ich sogar eine Zuschrift, die jetzt exakt darauf passt. Die hat nämlich Bezug genommen auf unsere vorletzte Sendung, wo wir uns auch darüber unterhalten haben. Hallo Herr Mucharski, ich möchte Bezug nehmen auf das aktuelle Dachtheken-Duett. Die jungen Frauen wählen aus meiner Sicht großteils links, weil die Endstufe des Feminismus, die aktuell so grassiert, ein kommunistisches Konstrukt ist. Sie wählen halt die feministischen Werte, auch wenn das zum Untergang führt. Die Kommunisten haben über den Feminismus ja den Geschlechterkrieg ausgerufen, wohl ein Vertipper. Und das Wahlverhalten der jungen deutschen Frauen, der jungen Frauen ist eben eine Folge davon. Aus meiner Sicht durchschauen die Männer gerade sowohl das Politische wie auch den Feminismus. Leider rennen viele Frauen da noch dem globalen Kalb hinterher. Falls sie das im nächsten Dachtheken-Duett vielleicht einbringen wollen, mich bitte nicht namentlich erwähnen, habe ich auch nicht getan. So, stimmt natürlich. Also das ist jetzt quasi die letzte das ist im Prinzip genau das, was man mit dieser psychologischen Kriegsführung, die man hier seit Jahrzehnten führt, jetzt das Ergebnis davon.
In dieser Endstufe des Feminismus wollen die jungen Frauen ja auch keine Kinder mehr haben. Sie wollen noch nicht mal mehr einen Mann haben,
ja,
weil das alles ist die Ersatzfamilie und der Ersatzvaterstaat. Ne?
Und man merkt ja auch, dass das ist ja auch super interessant. Da hat mir jetzt neulich unser wunderbarer Rezensent einen Tipp gegeben. Jetzt ist mir der Name entfallen von dieser jungen Frau, die er mir da empfohlen hat, die ihrerseits Psychologie studiert hat, einen Bachelor und einen Master hat und die sich halt mit dieser Thematik auch so ein bisschen auseinandersetzt. Und das ist auch sehr interessant. Also wir sehen jetzt immer mehr hier und da, plopp, 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 tauchen junge Frauen auf, die das eben auch schon für sich erkannt haben, dass das, was hier gerade passiert, also dieser Endstufenfeminismus, eigentlich gegen die Frau gerichtet ist und dann wieder mit betont weiblichen traditionellen
Christfluencerinnen jetzt,
Christfluencerinnen,
ne? Das war sogar sowas im Mainstream in der Richtung schon, ja.
Richtig, mhm. Und die machen jetzt den Mund auf und sagen so, also Moment mal, was erleben wir hier jetzt gerade? Die gehen da, also da muss ich mich auch noch mal viel viel intensiver mit beschäftigen. Also ich kriege das immer nur so am Rande mit. Charlotte Corday beispielsweise, die hat man ja, glaube ich, auch schon mal so auf dem Parkett, die kennt man ja vielleicht. Also das sind, es werden tatsächlich immer mehr und mehr junge Frauen, die jetzt, weiß ich nicht, diesem Tradwife,
ob das immer mehr werden, weiß ich nicht. Zumindest merkt man sie oder bemerkt sie vielleicht jetzt schneller, weil die große Mehrheit tatsächlich immer noch diesem Kommunismus hinterherläuft.
Ich finde schon, dass es immer mehr werden. Also es sind jetzt, ja, ich meine, bevor du in die Öffentlichkeit kommst, es dauert halt mal seine Zeit. Ich denke, es werden mehr und mehr, die da jetzt auf Social Media aktiv werden und dann eben, wie gesagt, diesen Tradwife-Style propagieren oder das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Christfluencing-Dingens machen. Ja, also ich denke schon, dass da etwas stattfindet, was allerdings noch seine gewisse Zeit brauchen wird, bis es mal, ich sag mal, irgendwie so einen gesellschaftlichen Impact haben wird, ja. Aber interessant ist das schon zu beobachten, dass da so eine Gegenbewegung zumindest in den Kinderschuhen schon vorhanden ist. Ne?
Ja, am Ende ist ja auch die Frage, was machen denn jetzt die jungen Männer? Ne? Es sieht nämlich sehr danach aus, dass die jungen Männer sowieso schon 3 Schritte weiter sind, ne? Und auf die andere Seite geben und zu fanatischen Antikommunisten werden.
Mhm. Ja, das
wäre
ist toll.
Zumindest wünschenswert, aber so Ansätze davon sind durchaus zu finden,
ne? Antikommunismus begrüßen wir.
Ja.
Sehr gut. Ja,
dann ist halt die Frage, was macht dann so eine Frau? Na klar, im Moment läuft sie dem Staat hinterher, läuft sie nicht vielleicht dann am Ende dann doch wieder diesen jungen Trendsettern hinterher? Ne?
Ja, das ist wohl der Lauf der Dinge. Also ne, zuerst einmal hast du die Damen, du hast wahrscheinlich jetzt hier den Peak erreicht, der jetzt wahrscheinlich an seiner Trendwende steht. Ja,
viel mehr als 82%, die den Kommunisten wählen, ist auch nicht mehr möglich.
Ne? Glaube ich auch nicht. Also was ich auch interessant fand, da hat ja jetzt neulich eine sehr interessante INSA-Umfrage die Runde gemacht. Da ging es halt auch darum, wer wählt eigentlich hier in Deutschland die AfD? Und es war auch
junge
so.
Männer.
Natürlich, es sind junge Männer und es sind vor allen Dingen Männer, die, ich sag mal, im aktiven Alter sind. Ja, es werden, ich glaube, es sind sogar mehr Männer mehr, über 30, genau, als es Männer zwischen
30 18 bis 60, und 29 die aktiv sind.
Ja. Ja, du hast halt, ich sag mal, die ganz Jungen und die ganz Alten, genau, die sind noch nicht so AfD-affin. Wobei, ich glaube auch bei den jungen Männern von zwischen 18 und 29 ist mal mindestens auf Bundesdurchschnitt. Also da wählen auch 25-26% der 18 bis 29% diese Partei. Während, und das ist ja das Krasse, ich glaube, es sind nur irgendwie 17% der über 70-Jährigen. So, und das ist natürlich so ein, wie soll ich sagen, aus Sicht der AfD ein Problem, das sich jetzt auf natürlichem Wege von ganz alleine erledigen wird in den nächsten Jahren. Also da werden ja,
es sei denn, das habe ich dir auch schon mal gesagt, du wirst Rentner und änderst dann dein Wahlverhalten, weil du auch eine andere soziale Stellung hast. Dann willst du, genau wie die jetzigen Rentner, willst du natürlich, dass das System möglichst lange noch weiter besteht.
Ja, aber das ist,
weil du auf der Nehmerseite stehst.
Das ist ja nicht das, was die AfD verspricht, also die, beziehungsweise was die AfD ablehnt. Also die AfD ist ja jetzt nicht, geht ja jetzt nicht damit hausieren, das Rentensystem abzuschaffen, und ich glaube, da diesbezüglich gibt es auch keine Pläne. Also ich denke, die AfD will das Rentensystem beibehalten, will es wahrscheinlich umgestalten in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß nicht, wie weit die Pläne da gedient sind, das irgendwann einmal kapitalgedeckt umzugestalten. Ich meine, der Peter Böhringer hat diesbezüglich doch mal irgendwas gesagt, also dass man wenigstens...
Ja gut, aber...
Ich denke, man wird halt hier Wege und Mittel finden, die Rentner immer noch zu finanzieren. Ich weiß es ja nicht.
Aber vielleicht als Netto-Staatsprofiteur neigst du dazu, die Parteien zu wählen, die möglichst alles so lassen wollen, wie es ist.
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn die AfD sagt, ja hier, wir brauchen das Geld für unsere Rentner und für unsere Rentner, darum streichen wir jetzt hier die, weiß ich nicht, Auslandshilfen, darum streichen wir jetzt die Migrationshilfe, darum streichen wir jetzt das und das, was den Leuten halt auch so ein bisschen auf die Nerven geht, wofür Deutschland eigentlich Geld hat, wofür wir eigentlich Geld ausgeben. Ich glaube, die meisten Rentner wären auch okay damit, wenn es jetzt heißt, okay, es gehen halt doch keine deutschen Waffen, doch kein deutsches Geld mehr in die Ukraine, um dort Krieg zu führen. Stattdessen wird das Geld dann in die Rentner gepumpt oder sowas. Also ich denke, da wird man Wege und Mittel finden, auch die Rentner zu befrieden oder vielleicht auch die Rentner für sich zu gewinnen. Also von der AfD ist ja jetzt nicht zu erwarten, dass sie jetzt hier diesen großen, Kahlschlag machen. Wobei, schon. Also ich denke, was du gerade so angedeutet hast, ne, mit dem Milei in anderen Teilen der Welt, das wird wahrscheinlich die AfD eventuell in gewissem Maße auch übernehmen können, dass man dann halt hingeht und dann sagt, okay, pass auf, wir senken die Steuern hier und da und dort. Wir führen wieder günstige Energie ein, wir kaufen wieder russisches Gas, diesmal allerdings vom Amerikaner, der jetzt mit dem Russen kooperiert. Das ist dann aber nicht ganz so teuer wie, weiß ich nicht, LNG-Gas aus den USA direkt. Ja, und wie gesagt, also man wird Wege und Mittel finden, die Wirtschaft vielleicht auch wieder anzukurbeln und das alles dann zu finanzieren, aber das dann eben auf einem, ja, weiß ich nicht, aus Sicht der Erwerbstätigen deutlich gerechteren Niveau, ne?
Ja, es ist ja inzwischen im Mainstream angekommen, dass unser Sozialsystem so nicht haltbar ist. Nee, das ist auch interessant. Aber offenbar nicht in der SPD angekommen, ne? Die klammern sich noch da dran. Und da gibt's jetzt neue Töne in der CDU, hast du gehört? Merkel, Spahn hat, glaube ich, gesagt, wir werden nicht mit der SPD untergehen.
Ja, ich sag dir, aber was die CDU angeht, also gerade so die Meldung der letzten Wochen, der letzten Tage. Also ich ziehe mir ja wirklich permanent den Aluhut auf.
Wir müssen den doch mal wieder aufziehen.
Eigentlich müssen wir den wieder. Ich hol den jetzt.
Martin, wo bist du? Er holt den Aluhut.
Scheiße, das tut jetzt nicht auseinander.
Den doppelten.
Ich ziehe mir jetzt den doppelten Aluhut auf.
Der ist bestimmt schwer, ne? Der Doppelte.
Der ist schon, das geht schon ins Genick. Bin ich noch ganz im Bild? Ich hoffe. Ja, auf jeden Fall. Also was die CDU angeht, ne? Ich habe mir jetzt den doppelten Aluhut angezogen.
Jetzt darfst du.
Jetzt darf ich. Also die CDU, die wird auf jeden Fall auseinanderbrechen. Hundertprozentig. Da bin ich mir so 120-prozentig sicher, dass diese CDU keine Zukunft hat in dieser Konstellation. Also das, was wir damals miterlebt haben mit der Werteunion, das war Kindergeburtstag, ja, das war nix. Das waren ein paar hundert CDUler, die da gegangen sind. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass die CDU sich aufspalten wird in so ein Mitte-Links-Liberalala-Kurs, weiß ich nicht. Und dann wird es die Leute geben, die da sagen, so, aber wir sind jetzt die konservative CDU. Wir sind jetzt die CDU der 80er Jahre. Wir sind jetzt die Kohl-CDU oder sowas. Und wir haben sogar noch so ein bisschen Ludwig Erhard drin.
Übrigens, wie in Frankreich, ne? Das ist tatsächlich auch schon so, dass es da konservative Gruppierungen, die jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt hier mit Le Pen und so weiter, ne?
Ja. Das wird passieren. Es wird auch.
Und auch wie in Holland, genau. In der Koalition mit Wilders war nämlich auch diese CDU-Abspaltung, die ja jetzt übrigens die auf 20 Sitze hoch war und auf null reduziert wurde, weil der Spitzenkandidat ausgetreten ist. Aber das war auch so eine Ersatz-CDU. Ganz interessant, ja.
Das wird passieren, hundertprozentig. Und weißt du, wen ich da im Auge habe? Weil wir ja immer fragen, so, wer könnte. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Spahn auf keinen Fall.
Sondern?
Hier die, wie heißt die, diese
Klöckner. Christ,
nee, Schröder.
Ja, aber die ist halt, hat die überhaupt ein Mandat irgendwo?
Nee, aber das ist doch egal.
Ja.
Vielleicht hat die Anhänger.
So was
da in der Richtung.
Ja.
Also so eine junge Frau und vor allen Dingen die junge Union.
Ja,
aus
das
der
stimmt.
Jungen Union
junge Union
könnte
mit Schröder
aus der
und
jungen,
so ein paar Altvorderen.
Aus der jungen Union mit so ein paar Altvorderen, die da sagen so, ey Leute, was ihr hier macht, euer SPD-Kurs, wie ihr euch hier vorführen lasst, ja, das geht nicht. Und dann wirst du dann irgendwann mal so eine CDU haben, die dann von diesen Wüsts und Günthers und Priens geführt wird, ja.
Die kommende Bundespräsidentin Karin Prien.
Boah, glaubt doch kein Mensch.
Ja, warte ab.
Nee. Willst du den mal aufsetzen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, aber wenn das passiert, ja. Also ich glaube schon, dass diese Spaltung kurz bevorsteht. Und ich glaube, ich liege richtig damit, dass eben, wie gesagt, Friedrich Merz der richtige Mann ist, um das überhaupt geschehen zu lassen. Er ist es. Der hat schon das Gesicht, der hat die ganze Körperhaltung. Um das.
Ich glaube, es liegt auf jeden Fall was in der Luft. Nächstes Jahr, wie gesagt, entweder kommt so, wie ich schon mal vor Wochen gesagt habe, dass sogar die CDU den Verbotsantrag gegen die AfD stellen wird. Ja. Aber inzwischen bin ich fast dazu geneigt, dass du wahrscheinlich doch eher recht hast und es kommt eher sowas. Aber wir werden sehen.
Ja, es ist ja, ich habe ja auch einen interessanten Artikel geschrieben in der aktuellen Ausgabe von Eigentümlich Frei, meine Damen und Herren. Einblendung jetzt. Ich habe da ja einen sehr interessanten Artikel geschrieben. Lohnt sich auf jeden Fall. Allein wegen dieses einen Artikels, da habe ich alles verknüpft. Charlie Kirk, Rocky Balboa und Alice Weidel. Wie das alles zusammenhängt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Eigentümlich Frei. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich viel zu viel Werbung für meinen eigenen Text gemacht. Egal. Nee, Warte, was hast du gesagt, was habe ich gesagt? Boah, das ist echt viel zu schwer für meinen Nacken.
Ja, dass das nächste Jahr, dass das die kommenden Monate spannend werden.
Ja.
Ne, in der Richtung und ich glaube, da haben wir noch einiges zu kommentieren demnächst.
Genau, und was wir vor allen Dingen kommentieren sollten oder auch noch zusätzlich kommentieren werden, das ist eben diese, das ist mir ja auch aufgefallen in den letzten Tagen und Wochen, das ist diese Geschichte mit der AfD und dieser immer enger werdenden Verknüpfung mit der Trump-Administration.
Dazu lesen Sie mehr in der nächsten Ausgabe von Eigentümlich Frei.
Genau.
So viel sei verraten.
Aber
die ist zwar noch gar nicht fertig.
Jetzt habe ich mir meinen Aluhut viel zu früh abgezogen. Aber ich sag dir, das ist, wie gesagt, ich glaube halt nicht daran, dass das Zufall ist, dass das jetzt auch so mehr und mehr im Mainstream so so einen Niederschlag findet. Vorgestern, ich bin mir nicht mehr sicher, da stand doch dieser eine Artikel.
In der Welt,
genau. Und da hat doch diese Politico-Journalistin einen etwas, despektierlichen Beitrag über diese immer.
Die AfD tut so, als wäre sie hier benachteiligt.
Ganz genau. Da käme ja niemand drauf, dass die AfD hier irgendwelche Nachteile erfährt. Nein, um Gottes Willen. Alles ganz demokratisch, ja. Das ist hier so in Deutschland, im besten Deutschland aller Zeiten und das erfährt auch die AfD. Wie gesagt, also auch sie hat jetzt den Fokus darauf gelegt, dass es da wohl doch eindeutige Bestrebungen gibt seitens der AfD, die Verbindungen zur derzeit amtierenden US-Administration immer enger und enger zu knüpfen. Und wir sehen das ja auch. Also jüngst war ja hier die Beatrix von Storch mit diesem geschassten Bürgermeisterkandidaten aus Ludwigshafen in der USA, wurde dort empfangen, hat dort ausführliche Gespräche gehalten. Naomi Seibt ist jetzt zwar nicht AfD-Mitglied, aber doch eine Fürsprecherin dieser Partei, die jetzt von einer Republikanerin, wie heißt sie, Luna oder sowas, von einer Republikanerin aus dem Repräsentantenhaus, die jetzt auch Alice Weidel eingeladen hat, die sich jetzt auch für einen im Prinzip für den Asylantrag von Naomi Seibt stark macht und so weiter. Das macht jetzt auch im
Mainstream. Diese Geschichte an sich wird übrigens noch hochspannend, wenn die wirklich, wenn Naomi Seibt wirklich Asyl in den USA erhält. Ja, ne?
Das wäre geil. Das wäre so, ey, das wäre. Boah.
Ja.
Dann ziehe ich mir diesen Hut nie wieder aus.
Ja, ja, also das ist hochinteressant.
Ich meine, überleg dir das mal.
Dann haben wir alle
dann ist
ein Tor zu den USA offen.
Ja, das auf jeden Fall, aber.
Wenn wir demnächst aus Texas senden.
Mit Alu-Texas-Hüten. Genau. Wie geil. Ja, das, ja, aber ich denke, ich glaube, dass es dann gar nicht so weit gehen wird oder gehen muss. Ich denke schon, dass sobald das geschieht, also das muss man sich ja, ich meine, was hat das denn für Folgen? Was ist, wie steht Deutschland denn dann da auf dem politischen Parkett, wenn die USA in Anführungsstrichen das Leuchtfeuer der Freiheit und der Demokratie, wenn die USA Deutschland so einstuft, dass man den Bürgern aus diesem Land Asyl gewähren muss, weil sie hier ihre, was weiß ich, ihre Meinung nicht frei,
ja,
politisch
ja.
verfolgt werden und ihre Meinung nicht mehr frei äußern können, dann ist auf der Weltbühne Deutschland von heute auf morgen zu einer zweiten DDR degradiert worden. Und das ist ja das, was ich als passionierter Aluhutträger sowieso immer sage. Wir haben seinerzeit nicht die DDR übernommen, die DDR hat uns übernommen. Und das wäre dann das Ende dieser Geschichte, zumindest dieser Staffel. Und dann wird es wahrscheinlich eine Spin-off-Serie geben, ja, weil the show must go on.
Übrigens zu New York noch, ne? Trump hatte ja erst gesagt, hier die Show beginnt, oder was hast du eben gesagt?
Und so hat es begonnen.
Und so hat es begonnen, ne? Das ja. war so schön. Und jetzt einen Tag später hat er noch hinterhergeschoben, ja, Miami steht offen, die New Yorker können ja jetzt vor dem Kommunismus nach Miami fliehen. Ne? Das ist ja so genial, weil Miami ist ja voll von Kubanern. Ne? Die sind vor dem Kommunismus aus Kuba geflohen, jetzt kommen noch die aus New York.
Boah,
herrlich.
Sie können mir erzählen, was Sie wollen, aber irgendjemand schreibt hier doch ein Drehbuch. Ja. Es ist so, irgendjemand schreibt ein Drehbuch. Ich kann mir das nicht anders erklären. Das ist einfach zu gut.
Ja, schön.
Viel zu unterhaltsam. Warte, jetzt gucke ich noch mal ganz.
Apropos Drehbuch, wir haben auch ein Drehbuch geschrieben.
Ja, Moment, ich wollte gerade noch, bevor du hier in die Vollen gehst, ich wollte noch mal gucken, ob ich irgendetwas. Ja, ich habe noch den Gates und den Klimawandel. Also Klimawandel ist auch vorbei, ne? Das steht jetzt so im Drehbuch.
Ja, wobei das, glaube ich, überinterpretiert wird. Ne? Bill Gates hat jetzt angeblich ja abgeschworen von seiner Ideologie. Das sehe ich aber nicht so ganz. Ne? Er hat jetzt nur gesagt, wir müssen
auch den
ein bisschen pragmatischer
sein. Ja, ja, ne? Minimal. Aber ich meine, letzten Endes, aber da, ich sag's jetzt mal so, dieser eine Brief, den er da geschrieben hat, mit den drei Fakten, was jetzt eigentlich ist und die wir auch als Klimawandelgläubige anerkennen sollten, dieser Brief, der war eigentlich auch nichts anderes als ein Waschzettel, eigentlich ein Werbebrief für seine Firmen, die er betreibt und die in Zukunft dann diese wunderbaren Small Modular Reactors vertreiben werden. Darauf kommt es an. Also das will er irgendwann mal verkaufen. Er sagt ja, wir müssen da technologieoffen sein. Windkraft, ja, auf jeden Fall 100%ig, aber auch kleine Reaktoren. Ich habe da zufällig welche in der Seitentasche, ne?
Ja, gut, die stehen ja sowieso gerade überall auf der Welt, nur in Deutschland nicht.
Aber ja, auch in Deutschland. Ich sag dir 100%ig, unsere Reaktoren werden hier gesprengt, damit die bloß nie wieder ans Netz gehen können, damit hier Platz ist für die vielen Kleinen, die dann irgendwann mal aufploppen werden. Ich sage es, 100%ig, 100%. Glaub mir. Das wirst du noch erleben. Das werden wir alle noch erleben. Diese kleinen
Reaktoren. Die braucht wahrscheinlich keiner mehr, wenn die Industrie hier völlig platt ist. Ach, aber wir werden sehen.
Keine Sorge. Wir kriegen auch Gas und wir kriegen auch Öl. Die Vereinigten Staaten brauchen so oder so irgendwelche Abnehmer. Es ist ein Krieg gegen die BRICS, ja, und den wollen die gewinnen. Dafür brauchen die Verbündete. Ist einem so. Ist so. Naja, wie dem auch sei. Du wolltest irgendetwas.
Könnte kommen, ja. Bin gespannt. Mhm. Wollten wir noch auf unsere Konferenz hinweisen?
Unbedingt. Meine Damen und Herren, kommen
Sie zur Konferenz. Haben Sie Lust, mal mit uns
direkt
ein paar live Tage zu verbringen?
Und live zu schwurbeln.
Und nicht nur mit uns. Und wunderbare Vorträge zu hören. Wir haben nämlich das Programm von Usedom, die neunte große EF-Konferenz.
Ja.
Vom 16. bis 18. Januar.
Es sind noch Plätze frei.
Es steht das Programm. Für Sie dabei, Moderation Carlos Gebauer, Lilly Gebert über Nachrichtenflut zwischen Information und Gefühlsdeprivation. Oliver Gorus, die Medien sind tot, es leben die Medien, warum wir auf Meinungszwischenhändler pfeifen können. Sie merken, es ist eine Medienkonferenz.
Es wird eine Medienkonferenz.
Robert Grötzinger, Influencer und natürliche Autoritäten, neue Medien als Grundlage neuer Machtstrukturen. Gerd Habermann von der Hayek-Gesellschaft, was macht die Medienreformation aus uns? Einige kulturkritische Anmerkungen. Alexander Kissler von News. Vom Ende der Schleusenwärter, Meinungsfreiheit braucht freie Medien. Jasmin Kosubek, kennen Sie sicherlich auch alle. Familie, Freunde und Netzwerke, warum verbindliche Beziehungen im libertären Kontext unverzichtbar sind. Markus Krall, muss ich auch nicht vorstellen. Kampf um die neue Weltordnung, vom Wert der Ordnung und der Ordnung der Werte. Thomas Lackmann, Blick nach Amerika, was machen dort die alternativen Medien anders? Dirk Maxheiner von der Achse des Guten, eine kleine Reise durch die neue Medienlandschaft und die Frage, wer soll das bezahlen? Luis Pazos, zwischen Social-Media-Reiz und Rendite, Geduld als letzte Tugend des Swipe-Kapitalismus. Thorsten Polleit, über medial, geistige Irrtümer, Trugbilder und sonstige Unwahrheiten, wie man das Fiat-Geld-Regime in Gang hält. Christian Schneider von Eterovox Ehrenfeld, starke Blutlinien im dezentralen Clans für Network States, Flaggentheorie und eine neue Medienpraxis. Andreas Tank, der Panzer, Meme Wars, die Rache des Internets. Holger Thus, der genialische Ausnahmewissenschaftler Thomas Gold und die Medien, wie ein Paradigmenwechsel verschleppt wurde. Michael Werner, unsere Stahlfeder. Der Endkampf um die Meinungsfreiheit, jetzt erst recht. Und abends die feierliche Vergabe des 6. Libertären Literaturpreises und der 11. Julius-Faucher-Medaille für Jungautoren durch Schirmherr Helge Pahl, unser Helge, Gewinner des 1. Libertären Literaturpreises 2020 und unser Lieblingsbierbrauer. Und als Bonus an einem anderen Abend musikalisch-literarisches Soiree mit Elena Gurewitsch und Michael Klonowski. Bei Tische altert man nicht. Gastrosophische Unbotmäßigkeiten, wieder die Abstinenz, das Maßhalten, die Büßerkost und andere Irrlehren. Herrlich. Also Michael Klonowski am Klavier begleitet von seiner Ehefrau und Konzertpianistin Elena. Herrlich, herrlich. Zwischendurch noch Schwedenpunsch am Strand, traditionelles Whisky-Tasting und manches mehr, wie man munkelt.
Also falls Sie mit uns mal an der Theke sitzen
wollen. Das alles... 3 Tage, volles Programm.
Mit uns an der Theke schwurbeln, bis der Arzt kommt.
In der Konstellation nur einmal im Jahr auf der Insel Usedom. Ja,
einmal die Seele baumeln lassen und
Noch sind wenige Plätze frei. Sie können sich anmelden unter efmagazin.de, ef-magazin.de,
Einblendung jetzt.
Konferenz und Einblendung jetzt.
Einblendung jetzt, ja. Also wir sind da, was unsere Seite angeht, haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf. Wir bessern uns nächstes Jahr irgendwann, hoffe ich. Ne?
Genau.
Ja, wundervoll. Ja, meine Damen und Herren. Vor der großen Konferenz natürlich noch der große Stammtisch. Ich sag jetzt auch mal Einblendung jetzt, denn nächste Woche findet dann, ja, vielleicht ohne diese ganzen Promis, dafür aber mit meiner Wenigkeit, der Wenigkeit, Kollege Koll, du auch? Nächste Woche?
Nächste Woche muss ich gucken, weiß ich nicht.
Weißt du noch nicht. Ja, du kommst viel zu selten, naja, ist auch egal.
Mach mich rar.
Ja.
Aber in Usedom bin ich dabei.
Auf Usedom ist er dabei. Nächste Woche Stammtisch in Grevenbruch, ja, im Hotel. Sag ich jetzt nicht, hätte ich jetzt fast
Einblendung
gesagt.
Einblendung jetzt am besten.
Ich sag jetzt Einblendung jetzt. Falls Sie teilnehmen möchten, dann melden Sie sich bei mir. Einblendung jetzt. Wir werden da sein und wir werden den ganzen Abend schwurbeln vom Feinsten. Ich darf zwar noch kein Bier trinken, weil ich immer noch Medikamente nehmen muss, aber ich trinke Tee, das geht auch. Habe ich beim letzten Mal ausprobiert, das funktioniert.
Martin mit Tee.
Ich bin schon seit 2 Monaten trocken. Da muss ja,
ich bin auch.
Ich weiß nicht.
Schön dabei, ich will ja auch abnehmen.
Ja, ich esse viel zu viel Süßigkeit. Ich trinke jetzt
Limon. Ich glaube, daran ist meine Frau schuld, die dich mit Keksen eindeckt.
Ja, das kommt noch oben drauf, ne? Ja. Ich sag dir, naja, wie dem auch sei. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenn Sie möchten, teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden, Verwandten und Bekannten. Ja, und ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wieder sehen. Selbe Stelle, selbe Welle. Studio A aus Meerbusch. jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Alles Gute.
Schöne Woche.
Bis dahin und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt. Wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht. Wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.